Hebräer 13, Vers 9 bis 14. Sie erinnern sich, wir sagten, es ist so eindrucksvoll. Der Apostel spricht zu einer Gemeinde, die in schweren Verfolgungen steht und in Gefahr ist, von Jesus abzufallen. Es sind Leute aus Israel, sie wollen zurück wieder zum Gesetz, zum alten Bund. Und der Apostel hat ihnen die Herrlichkeit des Evangeliums vor die Augen gestellt im Hebräerbrief. Wie schön es ist, ein Christ zu sein. Ach ja, wir haben es gut. Das letzte Wort meines Freundes Michaelis, als ich in Schwerin neulich besuchte, war: Busch, wir haben einen herrlichen Heiland. Das ist der Inhalt des Hebräerbriefs. Und nun ist interessant, dass das letzte Kapitel so nüchtern schließt. Nach unserem Verständnis müssten hier nun noch einige bombastische Schlussworte kommen, die gleichsam so den Vogel auf den Kopf hauen, nicht? Stattdessen kommen nun am Schluss ganz nüchterne Ermahnungen nebeneinander gestellt. Wir waren stehen geblieben bei Vers 9. Lasst euch, Vers 9, Hebräer 13, Vers 9. Lasst euch nicht mit mancherlei und fremden Lehren umtreiben. Man kann auch übersetzen mit bunten Lehren umtreiben. Denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde. Welches geschieht durch Gnade, nicht durch Speisen, davon keine Nutzen haben, die davon damit umgehen. Wir haben einen Altar, davon nicht Macht haben zu essen, die der Hüte pflegen. Denn welcher Tiere Blut getragen wird durch den hohen Priester in das Heilige für die Sünde derselbigen, derselbigen Leichname werden verbrannt außer dem Lager. Darum auch Jesus, auf das er heiligt das Volk durch sein eigen Blut, hat gelitten außen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außer dem Lager, und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, aber die zukünftige suchen wir. Der Apostel spricht hier von der anderen Gefahr, die Gotteskindern droht. Von der anderen Gefahr. Sehen Sie, die eine Gefahr, also eine ein oder andere, nicht? Die eine Gefahr, da braucht man gar nicht viel drüber zu reden. Die ist immer da. Dass die, wie Luther sagt, die Welt, der Teufel, unser eigenes Fleisch und Blut uns den Glauben raubt. Wie oft habe ich es erlebt, dass Menschen, nicht wahr, die Anfang machten im Glauben. Vor meiner Seele steht ein Mann, der jahrelang im Jugendgottesdienst war und wirklich einen Anfang im Glauben machte, mit seiner Familie Morgenandacht hielt. Und dann geschieht es, dass er von Essen wegkommt und nun keine feste Bindung mehr hat, eine Gemeinde, und dann allmählich völlig alles verliert. Ich habe vor einiger Zeit gesprochen, ein ganzer Weltmensch. Die eine Gefahr ist für uns alle immer da. Ich las neulich eine Lebensbeschreibung vom Schwiegersohn des jüngeren Blumhardt in Bad Bolt. Manche von Ihnen kennen den Namen Blumhardt. Er trat die sehr liberale Ostasien-Mission ein, aber wollte Missionar in China werden, Zeuge Jesu Christi. Dann hat er gesagt, man darf nicht so aufdringlich sein damit und mehr so da. Und allmählich hat er es ganz aufgesteckt und ist nachher Professor für Chinesisch geworden in Frankfurt. Da sehen Sie, so Ruhm und Ehre und menschliche Weisheit hat ihn allmählich so sukzessive weggebracht. Das ist die eine Gefahr. Luther drückt es schön aus, dass Teufel und Teufelwelt unser eigenes Fleisch und Blut uns betrügen, uns im Glauben nehmen, uns in die Welt zurückziehen. Aber die andere Gefahr ist die, dass wir sagen, das schlichte Evangelium, das ist nicht genügend. Da musst du ganz andere Dinge mitkriegen. Ich kriege zum Beispiel jede Woche ein Blatt zugeschickt, der Herold seines Kommens, ich weiß nicht, was für ein Verein das ist. Da sind die abgründigsten Weisheiten drin. Da ist, die Leute würden sagen, was ihr hier zappt, das ist ja so oberflächlich. Die fremden und bunten Lehren. Wir leben einer Zeit, in der immer mehr Irrlehren die Menschen verwirren. Wir sehen, dass die andere Gefahr, nicht dass wir in die Welt gehen, sondern dass uns Jesu Blut und seine Gnade zu wenig ist. Dass es zu wenig ist. Unsere Württemberger haben eine besondere Begabung dafür. Ich habe so schwäbische Freunde da und die haben gesagt, ich hätte dort ein bisschen Schwäbisch Schwätzer. Und da haben sie gemeint, das würden die es noch nicht verstehen. Also in Württemberg, da sind sie da ganz groß drin. Ich traf mal einen lieben alten Bruder, da saß er unter seinem Feigenbaum und sinnierte. Ich sag, worüber denkst du nach? Und da hat er nachgedacht darüber, was wohl vor 1. Mose 1 los war. Nicht? Verstehen Sie, die sind so Sinnierer. Und darum ist kein Wunder, dass gerade in Württemberg unendlich viel fremde Lehren umgehen. Da kommen immer neue Propheten. Ich will gar keine nennen, sonst kriege ich gleich Mut. Das ist die Gefahr, dass uns das schlichte Brot der Gnade Gottes in Jesus Christus nicht mehr genügt. Dass irgend so ein Fündlein dazukommen muss. Denken Sie mal, reden Sie mal mit einem Zeugen Jehovas. Reden Sie mal mit einem Zeugen Jehovas. Was die für Weisheiten daraus bringen. Da wirbelt Ihnen der Kopf nicht. Und wissen Sie, wer nicht einfach umkehren will und eine Bekehrung will und die Gnade Jesu will, der geht natürlich strahlend darauf ein. Ist der Bass eigentlich in der Nähe? Bass? Verschwunden. Wir müssen hinter mir die Heizung abdrehen. Geh doch mal eben zu ihm. Versuch mal den Bass, der soll die Heizung abdrehen. Ich bin, in einer halben Stunde bin ich hier gebraten. Das ist unmöglich. Die Heizung auf Volltouren und mich da vorstellen. Bass, Sie müssen die Heizung abdrehen. Ich koche bereits. Nein, hier die Heizung abdrehen, Mensch. Verzeihen Sie, das sind so kleine Pannen organisatorischer Art. Aber die machen das Leben interessant. Es ist mir interessant, dass hier steht mancherlei und bunte Lehren. Immer neue Dinge werden da erfunden. Und es ist mir schrecklich, wie oft schlichte Christen, die einen Anfang gemacht haben, die der Teufel jetzt nicht einfach mit Fleisch und Blut und Weltleben kriegen kann. Nun, darum Teufel, wie es hier steht, mit Übergeistlichkeit gekapert werden. Ach, das ist aber eine tolle Sache. Haben wir denn gar keinen Schlüssel dafür? Nein, das ist Religion. Ja, aber ich meine, vielleicht kaufen wir mal einen da. Ich meine, dass eine ganze Werkbank mitbringt, das ist ja ein... Das ist Weigelhaus. Bei uns geht es nach der Mutter, warum so einfach, wenn es umständlich geht. Nein, das ist furchtbar hier hinter mir. Mir läuft Preis da. Nein, lieber nicht. Also Sie sehen, es ist interessant, dass hier das Wort dabei steht, umtreiben. Wenn wir erstmal anfangen, dass das Kreuz Jesu Christi und die Erfahrung der Gnade nicht mehr im Mittelpunkt des Glaubenslebens steht, dann geht das Umtreiben an. Also wenn ich die Dinge in Württemberg verfolge, da war ein früherer Missionar, dem hat das schlichte Evangelium nicht genügt, er war in China ein gesegneter Mann gewesen, der hieß Röckle, und hatte eines Tages eine ganz neue Entdeckung gemacht über die Bildung der wahren Gemeinde und ich weiß noch nicht, über Wiederkunft Jesu und wer alle selig wird und drei Auferstehungen und ganz toll, so eine ganz tolle Sache. Und dann sind die alle mit Pauken und Trompeten aus den Gemeinschaften raus. Es gab einen großen Verlust, weil viele Gläubige sich nun im Anschluss diesen Propheten, denn unablässig neue Weisheiten verzapfte. Aber das ist interessant, als ein paar Jahre vergangen waren, spaltete sich diese Gemeinde wieder. Verstehen Sie? Sie spaltete sich wieder und die befehlten sich nun gegenseitig mancherlei und fremde Lehren. Sie wissen vielleicht, dass die Neuapostolischen sich auch schrecklich gespalten haben. Die einen erklären, der Oberapostel hat erklärt, zu seinen Lebzeiten käme Jesus wieder, die anderen sagen, das kannst du gar nicht sagen, und bekämpfen sie aufs Messer, und dann gibt es zwei neuapostolische Gemeinden. Wahrscheinlich heißt einer der neuestapostolisch. Verstehen Sie? Es gibt altapostolische, neuapostolische, neuestapostolische. Das gehört alles dazu, diese mancherlei fremden Lehren. Und wenn man damit anfängt, dann kommt das Umtreiben. Sehen Sie, ich komme hier an einen ganz wichtigen Punkt. Jesus ist gekommen, um uns friedlosen Menschen den Frieden zu bringen. Den Frieden zu bringen. Wenn man Vergebung der Sünden erfährt und den Heiligen Geist bekommt, wird's Herz erfüllt mit unendlichem Frieden. Ich hoffe, Sie haben davon schon was erfahren. Ewiges Leben, unendlichen Frieden. Freudige Fülle hat er uns beschieden. Ich möchte Ihnen wünschen, dass Sie etwas davon wissen, von dem Frieden. Paulus sagt, den kann man gar nicht beschreiben, den kann man nicht erklären, den kann man nicht psychologisch erklären. Er ist höher als alle Vernunft. Das heißt, er ist psychologisch nicht zu erklären. Er ist höher als alle Vernunft. Jesus sagt seinen Jüngern, in der Welt habt ihr Angst. Aber meinen Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich, wie die Welt gibt. Solange wir nicht Vergebung der Sünden haben, sind wir friedelose Leute. Und ich sehe das Schreckliche, wie die Menschen heute friedelos sind und umgetrieben sind. Und wir alle haben ja darum zu ringen, das wissen Sie doch als Christen wahrscheinlich, dass man aus dem Frieden nicht vertrieben wird, durch Weihnachtsrummel und alles Mögliche, nicht? Dass man im Frieden bleibt. Und nun sagt der Apostel, das Kennzeichen dieser mancherlei fremden Lehren ist, dass sie den Menschen friedelos machen. Lasst euch nicht mit mancherlei unfremden Lehren umtreiben. Umtreiben. Verstehen Sie? Das Umgetriebene, dort, was ist nun das Richtige? Das ist Friedelosigkeit. Und ich empfinde das immer, wenn ich mit irgendeinem richtigen Irrlehrer rede. Verstehen Sie? Und dann komme ich gleich noch. Ne? Ist mir egal, ob Sie lutherisch oder ob Sie Baptisten sind oder Methodisten oder reformiert. Das ist mir völlig gleichgültig. Nicht? Aber es ist mir nicht gleichgültig, wenn Sie neuapostolisch werden oder wenn Sie Zeugen Jehovas werden. Das eine sind Freikirchen, das andere sind Sekten. Sie müssen unterscheiden lernen zwischen Freikirchen, die, sagen wir, im Auffassung oder Taufe oder Abendmahl sich von uns unterscheiden, aber denselben Glauben an Jesus Christus haben. Nicht? Während die Sekten die Gnade Gottes in Jesus aus dem Mittelpunkt gerückt haben. Und da fängt die Sekte an, die Irrlehre. Und das können Sie äußerlich daran merken, dass die Leute friedelos sind. Wenn Sie heute mit einem Zeugen Jehovas reden, der redet Sie tot und lebendig. Nicht? Ist nicht so. Und Sie spüren ihm die ganze Friedelosigkeit seines Herzens an. Ich möchte, wenn so ein Mensch leergelaufen ist, sagen, Mensch, ich wünsche Ihnen den Frieden, den Jesus gibt. Aller Fanatismus ist immer mit Friedelosigkeit begleitet. Es gibt auch unter uns vielleicht fanatische Leute, die glauben, man müsste alle anderen vergiften, die nicht so glauben wie wir. Verstehen Sie? Aller Fanatismus ist friedelos. Wo Friede ist, den Jesus schenkt, da kann man auch lieben, da kann man Geduld haben und so weiter, nicht? Und es ist das Kennzeichen der Irrlehren, dass die Menschen eine eigenartige Friedelosigkeit erfahren. Das ist völlig klar. Nun ist Jesus und seine Gnade nicht mehr im Mittelpunkt. Nun ist irgendwas anderes im Mittelpunkt. Diese Leute waren in Gefahr, einer Sekte anheimzufallen, die es also mit Speisen hatte, Vers 9. Wo es etwa hieß, du darfst also nur Salat essen oder kein Salat oder musst Vegetarier sein. Ich habe nichts dagegen, wenn einer Diät essen will, verstehen Sie. Aber man soll daraus keine Religion machen, nicht? Das ist das Furchtbare, dass wir aus jedem Quatsch gleich eine Religion machen. Ich kenne Menschen, die fanatische Freiluftanhänger sind. Ist das, wenn eine Pfarrer sie soll tun, aber keine Religion, nicht? Verstehen Sie? Oder Vatsdatsnan, das ist eine Atemtechnik. Ist ja schön, wenn man richtig atmen kann, ich habe es nie gelernt, nicht? Aber daraus eine Religion zu machen, das kriegen wir beinahe nur in Deutschland hin. Verstehen Sie? Irgend so eine Sache. Oder Speisen. Du darfst das nicht essen. So was nun, die Leute wollten zurück ins Judentum, nicht? Ins Judentum. Da hatte ja Gott nun allerhand Speisegebote gegeben, die in Jesus hinfällig geworden sind. Er ist unsere Speise. Nun wollen sie zurück. Das gehört dazu, dies umgetrieben werden und dies Hängen an komischen Gesetzlichkeiten. Sehen Sie, ich bekam gestern eine etwa 16-seitige Schrift zugeschickt, illustriert. Da stand drin, das ganze Unheil der Christenheit, 16 Seiten ausgeführt, aber mit Bibelworten. Das Unheil, lieber Bruder Rudloff, wir sind verkehrt, besteht, dass wir keine Bärte mehr tragen. Keine Bärte. Darum haben wir keine Autorität. Wenn wir einen Bart hätten, dann hätten wir Autorität. Und dann wäre mich so angefochten, man, warum rasieren sich die Männer bloß, um weibisch auszusehen, Gleichberechtigung, und um jung auszusehen? Da waren drei Bilder, nicht wahr? Ein glatt rasierter Mann, weibisch, ungeistlich. Dann einer, der einen Bart hier hat, aber die Backen rasiert, lauer, halber Christ. Und dann ein bärtiger Mann, Jesus ähnlich. Bitte. Nun, das ist ja nicht. Es ist wundervoll. Sie amüsieren sich darüber, mit einem tödlichen Ernst. Das ist ein ganz gesegneter Mann gewesen, ein bisschen Braun im Neckartal. Früher mal ein gesegneter Mann, der also nun sich darauf wirft, wir müssen Bärte zulegen. Wenn ich sie alle so ansehe, so unbärtig, was kann aus uns noch alles werden? Verstehen Sie, wenn das erst anfängt, dann wird er uns eines Tages sagen, wie der Bart geschnitten sein muss. Dann werden wir umgetrieben. Dann ist kein Friede, solange der Bart nicht mindestens 20 Zentimeter lang ist und so weiter. Gott lob und dank, dass mein heiliger Bart liegt so und daran, dass ein Heiland für mich gestorben ist. Auf dem Lamm ruht meine Seele, hier mein Bart. Da ist der Bart ab. Sie lachen darüber. Das Ding wird doch verkauft, hat eine hohe Auflage. Und ich bin überzeugt, dass in Württemberg in Kürze eine Gemeinschaft entsteht, wo der Bart gesetzt ist. Glauben Sie da? Ganz gewiss. Ganz gewiss kommt es. Aber jetzt habe ich so schlecht von Württemberg gesprochen und meine, die Württemberger, ich liebe es nicht. Meine Essener Freunde wissen, dass mein Herz immer 90% in Württemberg ist und nur 10% in Essen. Ja, nur, ich muss jetzt mal was tun. Ist Ihnen klar, was der Apostel hier sagen will? Wo die Gnade Jesu Christi aus dem Mittelpunkt gerückt wird, da wird das Herz friedelos. Jesus muss im Zentrum sein. Sehen Sie, ich glaube, es ist auch eine Irrlehre, wenn man irgendein kirchliches Bekenntnis im Mittelpunkt stellt. Nicht? Also wenn Lutheraner heute sagen, sie können mit Reformierten kein Abendmahl feiern, dann sage ich, das ist ein trauriger Laden. Dann ist irgendein kirchliches Bekenntnis in den Mittelpunkt gestellt. Da gehörst du dem Herrn Jesus an? Ja, dann können wir es am Abendmahl feiern. Und ich bin sehr glücklich, dass in dieser Stunde, in diesem Kreise hier, der sich so allmählich nun doch konsolidiert, Leute aus allen möglichen Nationen hier sind. Wir sind Freikirche, wir sind Baptisten, wir sind Lutheraner, wir sind Reformierte. Ich weiß, einer unserer lutherischen Brüder vom Ostpreußischen Gebetsverein, der ist beinahe gestorben, als ich das Kruzifix und die Kerzen vom Altar hier von dem Tisch weggetan habe. Das war ihm beinahe abtrünnig, ne? Bis ich mir erklärt habe, Mensch, das ist ein Abendmahlstisch, ein Altar ist Kreuz von Golgatha. So schwer wird es vielleicht dem einen oder anderen, nicht? Sagen wir, ich wäre noch katholische Leute hier unter uns. Vielleicht ist manchmal bis an die Grenze, dass man hier sein kann. Aber wir können zusammenbleiben, weil wir das gelernt haben. Die Gnade Gottes in Jesus, im gekreuzigten Heiland, für verlorene Sünder, das ist wichtig. Über das andere kann man reden. Ist richtig. Über das andere kann man reden. Aber wo das da ist die Gemeinschaft da. Und wo das nicht mehr im Mittelpunkt steht, da beginnt die Irrlehre. Lasst euch nicht mit mancherlei fremden Lehren umtreiben. Sie können sagen, ach Mensch, das brauchst du uns nicht lange erklären, darüber sind wir nun wirklich hinaus. Sind sie gar nicht, keiner von uns. Wenn jetzt plötzlich eine Gemeinschaft aufkommt und sagt, der Empfang des Heiligen Geistes, der ist Wichtigste. Daran hat sich gläubige Kreise getrennt, die Pfingstgemeinde und andere. Ne? Da sehen Sie nicht mehr Jesus an den Mittelpunkt, sondern der Empfang des Heiligen Geistes. Seien Sie vorsichtig, wo Jesus und sein Kreuz und seine Gnade nicht mehr im Mittelpunkt steht, da ist Gefahr der Zertrennung und der Friedelosigkeit. Je näher dem Kreuz Jesu, desto größer ist der Friede und desto enger ist die Gemeinschaft, die wir untereinander haben können. Ich weiß, was ich hier sage, da dieser Kreis, wie ich eben schon sagte, so bunt zusammengesetzt ist, nicht? Aber nun fährt der Apostel fort. Oder vielmehr, das steht im Mittelpunkt dieses Satzes, den muss ich extra nehmen als zweites. Das feste Herz. Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde. Seht ihr, wenn ich so einen Satz höre. Also zweitens das feste Herz, nicht? Wenn ich so einen Satz höre, ist köstlich Ding, dass das Herz fest werde, sage ich ja. Und dann denke ich an zusammengebissene Zähne, nicht? Und Energie und endlich ein festes Herz. Das hätten die SS mit unterschreiben können, ja? Ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde. Verdammt. Und das erinnert uns einfach an ihren heroischen Aufruf. Und darum ist verblüffend, wie das hier weitergeht. Köstlich, dass das Herz fest werde, welches geschieht, dadurch, dass du vieles über Bord wirfst, dass du endlich einen Schluss fasst, dass du endlich klare Bahn machst, so würden wir reden. Welches geschieht durch Gnade? Da regt man sich beinahe drüber auf, dass das so da steht, aber steht so da. Es geschieht durch Gnade. Das ist ein vernichtender Satz für uns. Du kannst also dein Herz selber nicht festmachen. Da kannst du Zähne zusammenbeißen, da kannst du heroisch werden, da kannst du Entschlüsse fassen, da kannst du in die Brust werfen. Du bist und bleibst ein Rohr im Winde. Jede Versuchung schmeißt dich um, jede Sorge kippt dich um, jede Irrlehre verführt dich. Du kannst dir kein Festherz geben. Das ist Gnade. Nun, meine Freunde, Gnade ist im Hebräerbrief niemals so ganz allgemein. Verstehen Sie, manchmal Christen sagt man oft nicht, wie geht's Ihnen, danke, ich war krank, ich bin wieder gesund, ja, ist eine große Gnade. Da sehen Sie, alle Freundlichkeit, Gnade, schlechthin mit Gnade bezeichnen. Das ist im Hebräerbrief nie gemeint. Gnade ist die, wie soll ich sagen, Friede mit Gott durch die Vergebung durch Jesu Blut. Gnade ist die Versöhnung. Gnade ist, was der gekreuzigte Jesus schenkt. Ja, ich möchte sagen, Gnade ist Vergebung der Sünden. Und jetzt machen Sie auf, welches geschieht durch Gnade? Ein festes Herz kriege ich also. Nicht indem ich mich aufraffe und Zähne zusammenbeiße und ein Kerl werde und so, sondern indem ich meine Schwachheit und meine Gnadenbedürftigkeit immer tiefer erkenne. Sehen Sie, als der Petrus 3 Jahre mit Jesus gegangen war, da sagt Jesus, du wirst mich verleuchten, da sagt Petrus, niemals! Da haben wir gedacht, das wäre ein festes Herz. Und da kippt er um aus allen Pantinen. Und dann war er so elend, da ging er hinaus und weinte bitterlich. Sie kennen die Geschichte. Und war bloß noch heulendes Elend und Verzweiflung über sich selber. Und da erfuhr er Gnade. Da ist der auferstandene Heiland zu ihm gekommen, hat ihm den Fall vergeben. Und so wird es dem Petrus ein festes Herz. In dem Maß, als wir unsere eigene Schwachheit und Gnadenbedürftigkeit erkennen und nun gleichsam die Gnade an uns ziehen, die Vergebung der Sünden und das Blut Jesu und die Versöhnung durch seinen Tod, in dem Maße werden wir ein festes Herz kriegen. So steht das da. Ich hätte auch nicht gedacht, aber steht hier. Und ich glaube der Bibel. Gnadenerfahrung, Vergebung der Sünden, Erfahrung mit dem Blut Jesu machen das Herz fest. Ich will Ihnen einfach mal das nochmal ganz persönlich sagen. Sehen Sie, ich hatte mich heute Morgen an den Schreibtisch gesetzt und diese Bibelstunde vorbereitet. Und dann las ich für mich noch ein bisschen, wo ich gerade stehe, im 2. Buch Mose. Und dann passiert es ja manchmal, dass man so liest, ganz harmlos, und plötzlich haut einem ein Wort auf den Kopf, dass man das Gefühl hat, man hätte einen elektrischen Schlag bekommen. Kennen Sie das? Ich wünsche Ihnen, dass das so geht mit der Bibel. Da hat Israel das goldene Kalb gemacht und da geht der Mose vor das Angesicht Gottes und da sagt der Moses, Herr, vergib dem Volk. lass sie jetzt nicht im Stich. Tilge mich lieber aus dem Buch, aus deinem Buche. Und dann brüllt ihm Gott förmlich entgegen, ganz schroff. Was soll das? Ich will den aus meinem Buche tilgen, der an mir sündigt. Haben Sie nicht an ihm gesündigt? Haben Sie schon mal an ihm gesündigt? Ich will den aus meinem Buche tilgen, der an mir sündigt. Da haben wir alle miteinander keine Chance, oder doch? Da haben wir keine Chance. Und sehen Sie, ich dann sag ich, ja, Gott, dann bin ich aus dem Buch Gottes getilgt. Das wäre das Schlimmste, was mir passieren könnte. Denn ich habe, ach, wie oft habe ich an ihm gesündigt. Geht ja keinen Tag richtig gut, nicht? Nun, habe ich mir gestern vorgenommen, von jetzt ab willst du bis Weihnachten bloß noch Freundlichkeit ausstrahlen im Weiglerhaus, nicht? Und da gehe ich heute ganz rasch in mein Büro und da haben sie eingewachsen, um zu wohnen. Und da rutsche ich aus und knalle ganz fürchterlich hin. Ich hatte mich für eine große Feier im Saalbau schön angezogen, alles verölt. Da kriege ich noch eine Wut. Wo ist die Putzfrau? Wie da im Saalbau saß, sage ich, so ist es also ausgegangen mit deiner Freundlichkeit. Verstehen Sie? Ihm, das ist doch Sünde, oder nicht? Verstehen Sie? Das ist doch Sünde. Sünde ist doch nicht bloß, wenn ich einen Tod schlage. Das ist doch Sünde. Dieses beständige Versagen. Ich will den aus meinem Buche tilgen, der wieder mich sündigt. Hat er alle eine Chance. Aber was geben mich die anderen an? Im Augenblick stand mir, ich habe keine Chance vor Gott. Und im Moment verstand ich erst, ich hatte vorher die Bibelstunde vorbereitet, was Gnade heißt. Dass ich nicht aus dem Buch des Lebens getilgt bin, weil mein Heiland für eine Stunde daraus getilgt war, also rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil er an meiner Stelle die Schuld getragen hat, auf dass wir Frieden hätten. Die Strafe liegt auf ihm, dass wir Frieden hätten. Ein Mensch, der keine Chance hat, im Buch Gottes zu stehen und nun um Jesu Willen doch drinstehen darf, das ist Gnade. Und solche Erfahrung macht das Herz fest. Das steht hier einfach, wir dürfen es einfach mal so hinnehmen. Aber verstehen kann man es ja doch. Wissen Sie, wenn unser Herz fest wird durch Entschlüsse, durch geistliche Entschlüsse, dann wird es nicht fest. Das ist mir völlig klar. Denn auf die Dauer wird man damit sehr müde. Sind Sie nicht auch schon müde geworden mit Ihren Entschlüssen, aus denen nie was Gescheites wurde? Aber erfahrene Gnade, darf ich wiederkommen mit der alten Schuld? Hast du nicht verloren, endlich die Geduld? Gnade und Vergeben heißt das süße Wort. Täglich Gnade erfahren, das bindet an Jesus. Dann kann er kommen und sagen, Taufe wäre wichtig oder Empfang des Heiligen Geistes wäre wichtig oder das wäre wichtig. Das ist alles schön und gut. Mensch, aber zunächst bin ich an mein Heiland gebunden, denn der ist die Quelle der Gnade. Ich verstehe, dass man dadurch fest wird, weil man, je mehr man Gnade braucht, an Jesus gebunden wird. Sehen Sie, als ich noch ein junger Mann war, hatte ich einen Kollegen, der hatte Leukämie, das war zu wenig rote Blutkörperchen, nicht? Und der konnte nur leben, indem er jeden Tag hohe Leber aß. Heute macht man das mit Spritzen, aber das gab es in meiner Jugend noch nicht. Und der braucht nun jeden Tag hohe Leber. Und sagte, wenn ich die 3 Tage nicht habe, sterbe ich. Nicht? Dann sterbe ich, bin ich verloren. Denn sich vor und Krieg, auf einmal kriegt er keine rohe Leber mehr. Verloren. Und ich, verzeihen Sie, dieses ganz dumme Beispiel. Aber es wird Ihnen Lebensfrage, ob er diese Leber kriegt. Und so möchte ich sagen, wer einmal die Vergebung der Sünden, der Gnade Jesu geschmeckt hat, der weiß, ich bin aus dem Buch Gottes getilgt, wenn ich Jesus nicht mehr habe. Das ist für mich eine Lebensfrage, dass ich an Jesus bleibe. Dass ich Sünde an Jesus bleibe, ist eine Lebensfrage. Und Sie verstehen? So wird's herzfest, an ihn gebunden. Durch erfahrene Gnade. Und jetzt ein drittes. Unser Sündenbock. Sind Sie noch dabei? Jetzt wird nämlich nicht ganz leicht. Sehen Sie, die nächsten Verse sind nicht ganz leicht. Wir haben ein Altar. Ich muss Ihnen da einfach, hier spricht der Apostel zu Leuten, die aus Israel kamen und in Gefahr waren, Jesus zu verlassen und ins Judentum zurückzukehren. Sie wissen das, nicht? Und Sie haben dem Apostel bisher zugehört und rebellieren Sie wieder und sagen, ja, aber hör mal, Menschenskind, du redest von Jesus, ich sehe nichts, ich fühle nichts, ich hab nichts. Wie anders, sagen Sie, ist das? Also es war damals die Zeit, wo der Tempel noch stand. Wie anders ist in Israel? Da erfährt man und sieht man die Dinge ganz anders. So sprechen Sie etwa. Sie, sagen Sie dem Apostel gleichsam, in Israel gibt es das schöne, große Versöhnungsfest. Darüber, die Stelle ist angegeben, können Sie nachlesen in 3. Mose 10. Einmal im Jahr war das große Versöhnungsfest. Und bei dem Versöhnungsfest war das Allerwichtigste Folgendes. Da wurde ein Pfarrer, also das ist ein Stier oder was, nicht? Und ein Widder, war das richtig, war es ein Stier oder was? Ein Pfarrer und ein Widder geopfert. Nun war es so, bei den meisten Opfern war es so, dass ein Teil auf den Altar gebracht wurde und das Fleisch, das bekamen die Priester. Das war gewissermaßen ihr Lebensunterhalt. Verstehen Sie? Einige Teile wurden geopfert, das andere bekamen die Priester. Aber am Versöhnungstag, da wurde dieser Bock und dieser Pfarrer, dieser Stier geopfert und da hatte doch Priester keine Macht, keine Vollmacht, kein Recht davon zu essen. Da durfte er nicht dran rühren. Das Blut dieser Tiere wurde in eine Schale aufgefangen. Und dann, oh, es muss eine feierliche Zeremonie gewesen sein, ging der hohe Priester mit dieser Blutschale durch den Vorhang, der ins Heilige führt. Da brannte der siebenarmige Leuchter, da qualmte der Räucheraltar. Und dann geht er auf den letzten Vorhang zu, ins Allerheiligste. Und er geht mit der Blutschale durch diesen Vorhang, wo Gott ist. Völlig dunkel. Da steht nur die Bundeslade, die goldene Bundeslade, mit dem Gesetzestafeln drin, die uns verdammen. Und darüber der sogenannte Gnadenthron. Und dann goss der Priester dies Blut vor den Gnadenthron. Da war eine Stille über den 10.000 aus Israel. In dieser Stunde wird das Blut der Tiere, die an unserer Stadt gestorben sind, vor dem Gnadenthron hingeschüttet. Das war die Versöhnung. Und dann nahm man die Tiere selber, die toten Tiere, und die mussten draußen vor dem Tor des Lagers verbrannt werden. Die durfte keiner essen. Die wurden vor dem verbrannt. Und im Leben des Israeliten spielte dieser Bock und dieser Pfarre eine große Rolle. Oh, da ist im Jahr durch so viel aufgelaufen an großer und kleiner Schuld. Mit verlangendem Herzen geht man zum großen Versöhnungsfest. Und dann sieht man, wie das Tier stirbt. So müsste ich sterben. Und dann geht der Priester, hoher Priester mit der Blutschale. Jetzt gießt er sich vor Gott aus. Jetzt bin ich versöhnt. Und dann sieht man, wie der Tierleichnam hinausgeschleift wird. Man geht mit und sieht, wie er verbrennt. An meiner Stadt wird dies Tier jetzt verbrannt. Es stirbt an meiner Stadt, auf dass wir Frieden hätten. Und da sagten die Leute dem Apostel gleichsam, siehst du, da sah man doch vor Augen die Versöhnung und das Geschehen. Und wir sehen nichts. Oh, sagt der Apostel. Das muss man kennen, diese Geschichte. Wir haben das in viel herrlicherer Weise. Wir haben auch einen Sündenbock, der an unserer Stadt stirbt. Ich verstehe, das ist Jesus. Wir haben auch einen hohen Priester, der ins Allerheiligste geht. Nicht nur ins Allerheiligste, das mit Händen gemacht ist, sondern die himmlische Hütte. Jesus. Und er trägt auch Blut vor den Gnadenthron, nicht Blut von Böcken, sondern sein eigenes Blut. Und der Leichnam der Tiere, sagte, wird vor den Toren verbrannt. So hat Jesus auch vor dem Tor draußen gelitten. Da sind zwei Dinge, nicht wahr, die er hier sagt. wie die Tiere draußen vom Tor gebrannt wurden, so hat Jesus vor dem Tor gelitten. Es ist interessant, dass in der Bibel ausdrücklich erzählt wird, dass man Jesus hinausführte aus Jerusalem, vor das Tor, nicht? Wie die Tiere am Versöhnungsfest. Und der andere Takt, dass Jesus als hoher Priester ins Allerhimmlische, Allerheiligste geht, mit seinem eigenen Blut. Sehen Sie, das haben wir schon mal gesprochen, darf ich es nur eben, ich will es nicht mehr lange auslegen, Hebräer 9, Vers 11, aber für die Hebräerbrief mitgekriegt haben, die müssen verstehen, Christus aber ist gekommen, dass er sei ein hoher Priester der zukünftigen Güter und ist durch eine größere und vollkommenere Stiftshütte, die nicht mit der Hand gemacht ist, das heißt, die nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht durch der Böcke oder Kälberblut, sondern durch sein eigenes Blut einmal in das Heilige eingegangen, hat eine ewige Erlösung gefunden. Wundervoller Gedanke, wie der hohe Priester ins Allerheiligste geht mit dem Blut der Tiere, so geht unser hoher Priester mit seinem eigenen Blut vor Gott und vertritt uns. Meine Freunde, das ist Versöhnung. Verstehen Sie, mir ist sehr wichtig, dass wir es kapieren mit Religion und religiösen Gefühlen und religiöser Feierlichkeit und damit mit Kultus und Theologie kann kein Mensch selig werden und kein Gewissen still werden. Aber mit dem Faktum, dass er als hoher Priester sich selbst geopfert hat und als hoher Priester mit seinem Blut, weil er auch Lamm ist, ins Oberheiligtum geht und dass Gott das akzeptiert und annimmt, dieses Blut, als wenn es meins wäre, das Eiche hätte fließen müssen und dass er draußen vor dem Tor gelitten hat, wie das Versöhnungstier. Das sind Daten, das sind Fakten, das sind Wirklichkeiten und die können das Gewissen stillen und froh machen. Auf diesen Heilstatsachen, dass der Heiland für mich starb, darauf kann mein Gewissen ruhen. Ich möchte immer wieder sagen, wir haben ja Juristen unter uns, nicht? In Jesaja steht einmal, Zion muss durch Recht erlöst werden. Vergebung ist nicht einfach, dass Gott die Augen zudrückt und sagt, na ja, ihr seid ein bisschen schwach, lassen wir 5 gerade sein. Das wäre kein Recht. Da könnte mein Gewissen auch nicht zupacken, nicht? Sondern dass der Sohn an meiner Stelle gestorben ist, dass das Recht über ihn ergangen ist, dass er sich jetzt darauf beruft, gleichsam, indem er sein Blut vor den Vater bringt. Das Recht ist geschehen an mir, auf dass die Frieden hätten. Diese Tatsache, Zion muss durch Recht erlöst werden, ist etwas, was unser Gewissen still machen kann und beruhigen kann und froh machen kann. Das sind nicht allgemeine Dinge, sondern klare Fakten, auf denen das Gewissen ruht. Und lassen Sie mich noch eben das, ganz fertig werde ich nicht, darf ich eben noch mal lesen, wir verstehen es jetzt, Vers 10, wir haben einen Altar, davon nicht Macht haben zu essen, der Hütte pflegen als die Priester. Wir haben das auch. Denn welcher Tiere Blut getragen wird durch den hohen Priester, das Heilige für die Sünde, derselben Leichname werden verbrannt aus dem Lager. Darum auch Jesus, auf das er heiligt, das Volk durch sein eigenes Blut, hat er gelitten außen vor dem Tor. Also in 2 Gedanken dabei, wie das Tier hinausgeschleift wird, so Jesus, wie der Priester ins Heiligtum geht, so Jesus. Er fasst das in 2 großen Gedanken zusammen. Und nun sagt er weiter, und das ist das Vierte, was ich Ihnen sagen möchte, wir, die wir an ihn glauben, gehören zu ihm. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außer dem Lager und seine Schmach tragen. Wer zu Jesus gehört, der soll sich auch zu ihm halten. Und damit ist der Apostel wieder beim Thema. Eine verfolgte Gemeinde, die sagt, wir können es nicht mehr ertragen. Immer diffamiert, immer beschimpft, immer rechtlos, verdächtigt, verleumdet, wir können nicht mehr, wir geben das Christentum auf. Da sagt er, oho, ihr habt einen Heiland, der vor das Tor hinausgestoßen wurde und die Schmach trug. Wenn ihr an ihn glauben wollt, müsst ihr zu ihm gehören und es fröhlich tragen, dass man euch auch zum Tor hinausstößt und dass ihr Schmach tragen müsst, dass man euch kreuzigt. Das ist sehr schwer für uns zu hören. Aber das ist eine von den unheimlichen Stellen der Bibel. wo gesagt wird, das Leiden um Christi willen ist das Normale für die Gemeinde Jesu. Und die Stille, die wir jetzt haben, ist das Anormale. Ist ein besonderes Geschenk. Das ist eigentlich, mit welcher Selbstverständlichkeit die Hugenotten etwa das begriffen haben und in den Tod gegangen sind, auf die Galeeren, auf Scheiterhaufen. Um Jesu willen lässt man sich hinaustreiben. Es ist mir sehr wichtig, dass Sie das kapieren, weil es ganz entgegengesetzt ist dem heutigen kirchlichen Wind. Der ganze kirchliche Wind geht heute dahin. Wir müssen in die Welt passen. Wir müssen die Welt verändern. Wir müssen Salz sein. Das Salz gehört in Suppentopf rein und so weiter. So geht die ganze Strömung. Der Wind der Bibel geht so rum. Wehe euch, wenn ihr in die Welt reinpasst. Jesus wurde vors Tor hinausgestoßen und wer zu ihm gehört, der muss an seiner Stelle die Schmach Christi tragen. Wehe, wenn man euch nicht anmerkt, dass ihr einen Herrn habt, der hier geschmäht war. Ist schwer zu hören, nicht? Schwer zu hören. Und sehen Sie, wenn Sie sagen, das ist aber schwer, dann sagt der Apostel, das ist doch bloß ein Übergang. Wir haben hier keine bleibende Stadt, aber die zukünftige suchen wir. Aber darüber sprechen wir das nächste Mal. Meine Zeit ist leider schon wieder so schnell abgelaufen.